Luigi Pirandello, Dialoge zwischen dem großen Ich und dem kleinen Ich. 4. In Gesellschaft. Salon im Hause X, intellektueller Salon. Die Marchesa X ist eine Schriftstellerin, die sich jedoch durch eine Besonderheit auszeichnet, dass sie außerdem eine schöne Frau ist. 40.000 Lire Apanage im Jahr. Sie lässt Novellen drucken und sentimentale Variationen, so nennt sie das, in den wichtigsten Zeitschriften. Es ist alles andere als selten, jeden Samstag unter den Tischgästen der Marchesa die Chefredakteure dieser Zeitschriften anzutreffen. Der Ehemann, der Abgeordnete Marchese X, kahlkopfig, kurzsichtig, bärtig, ist 4 Legislaturen alt, sitzt im Parlament auf der Rechten, ist aber, versteht sich, auch liberal und demokratisch gesinnt. Als leidenschaftlicher Sammler nennt er wie seine Majestät eine wertvolle Medaillensammlung sein eigen, aber er hütet sie nicht eifersüchtig. Der beste Beweis: er hat mir seine schöne Medaille an bekannte Schriftsteller verschenkt, die zu den Bewunderern seiner Frau zählen. Den Salon frequentieren zahlreiche Damen der Aristokratie und die Patronessen der Gesellschaft zur Pflege der Frauenbildung, Senatoren, Abgeordnete, Literaten und ausgewählte Journalisten. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, mein kleines Ich hat sich nicht im geringsten darum bemüht, in der erlesenen Schar dieser Auserwählten aufgenommen zu werden. Aber es wäre auch Heuchelei, wollte man leugnen, dass die Einladung ihm eine große Freude und tiefinnere Befriedigung bereitet hat, worüber das große Ich wiederum sich geärgert hat. Nun nimmt die Marchesa X, blond und vollgerundet, strahlend und erbebend in ihrem gewagten, wenngleich nicht unschicklichen Dekolleté, seinen Arm und führt ihn herum, um ihn den Damen vorzustellen, wobei sie einige flüchtige Hinweise auf das große Ich fallen lässt, das darüber errötet, während das kleine Ich, lächelnd stets bereits, lebhafte Gestik, sich tief verneigt. Als die Vorstellung zu Ende ist, fragt das große Ich das kleine Ich: Wo willst du dich jetzt hinsetzen? Warte, lass mich ein bisschen schauen. Aber reiß dich zusammen, du wirkst noch immer, als hätte dich die Würde des Dieners eingeschüchtert, der uns im Vorzimmer den Mantel abgenommen hat. Hör mal, wenn du dich hier in dich verkriechen willst, dann machst du es noch schlimmer. Aber ich ersticke doch, mein Lieber. Was heißt da verkriechen? Du hast mich auf einen steifen Kragen aufgehängt, über den du kaum drüber siehst. Du hast mich herausgeputzt wie eine Schaufensterpuppe. Na, na, nicht schlapp machen. Los, gib dir einen Ruck. Zum Teufel, die werden noch alle merken, dass wir nicht gewohnt sind, einen Frack zu tragen. Und was soll mir das schon ausmachen? Du hast es doch genau gewusst, du Idiot, dass ich mich hier nicht wohlfühlen würde, unter all diesen Leuten in dieser lächerlichen Aufmachung. Du bist schuld, wenn ich einen miserablen Eindruck mache. Aber wenn ich doch eigens deinetwegen gekommen bin, um dich bekannt zu machen, damit die Leute dich sehen können. wie einen Tanzbären auf dem Jahrmarkt? Immer, du musst es eben einmal lernen. Hör nur, hör, was die Leute dort reden, in dieser Gruppe von Abgeordneten und Zeitungsleuten. Sie sprechen von der russischen Revolution. Sie bedauern bitter. Schade, ein Mann, der in wenigen Tagen von seinem Verhandlungstisch aus so viele glorreiche japanische Siege zunichte gemacht hat, und nun... Aber nein, mein Herrschaften, ruft der brillante Journalist Kappa, ich ersuche Sie, mir zu glauben, dass in Portsmouth nicht der Bitte gesiegt hat. Oh, oh. Und wer ist es dann gewesen, der gesiegt hat? Nun, sein Truck, meine Herrschaften, sein Truck. Das gelbe Männchen, wenn es einmal in einen Frack steckt, wie ein Pinguin, das wissen Sie doch selbst, dann ist es erbärmlich lächerlich. Kappa hat uns angesehen. Sei still, hören wir lieber zu. Meine Herren, die Japaner, verschlagen wie sie nun einmal sind, hätten doch wissen müssen, dass man die gewohnte Kleidung nicht ungestraft ablegen darf. Hörst du, hörst du? Halt den Mund. Nein, die Nationaltracht legt man nicht ungestraft ab, meine Herren. Die Kleidung, die den natürlichen Gegebenheiten entspricht, der Hautfarbe und was weiß ich noch allem, hätten Herr Witte und die anderen Gäste sich in einer Auswahl von japanischen Figurinen gegenüber gesehen, wie wir sie üblicherweise auf den Fächern, den Vasen und den Paravans abgebildet sehen und dabei denken müssen, dass von diesen Figurinen da, die wie ein schlechter Scherz wirken, ein so wilder Sturm ausgegangen war und die heilige Mutter Russland durchgeschüttelt hatte, dann, das versichere ich Ihnen, wären sie einigermaßen durcheinander gewesen und hätten nicht so leicht gesiegt. Stattdessen sahen sie den Herrn Kuruma in Frack vor sich hin und haben ihn natürlich so ohne jeden Respekt behandelt, wie das die Diener eines großen Herrn mit dem Bürgermeister eines kleinen Dorfs tun, der zum Galadiener aufs Schloss gebeten worden ist. Bravo, ich hoffe, das wird dir eine Lehre sein. Aber das sollte doch eher dir eine Lehre sein, meine ich. Schließlich hast du im Frack Triumphe gefeiert. Und glaube mir, heutzutage, Stil, da kommt ein Herr auf uns zu. Geh ihm aus dem Weg, schau woanders hin. Halt still, da ist er schon. Er sagt, er kennt deinen Namen. Er hat etwas von dir gelesen. Ach, zu gütig von ihnen, zu gütig. Lass mich doch zuhören zum Donnerwetter, was er sagt. Aha, er fragt uns, ob wir schon lange in Rom sind. Was halten wir davon? Na los, gib mir einen schönen Satz über Rom ein. Sag ihm, Rom beginnt fast ein bisschen Paris zu ähneln. Bravo, hörst du? Der Herr stimmt zu. Na los, benimm dich, lächle nicht so komisch. Da haben wir's. Der Herr fragt uns, weshalb wir lächeln. Er meint, Paris wäre freilich. Aber das ist doch klar zum Teufel. Du kannst ihn trösten. Natürlich ist Paris etwas ganz anderes. Paris ist Paris. Das gibt's nur einmal. Sag es mal auf Französisch. Rom dagegen, da halten wir schon beim dritten Rom. Und ehe das Paris wird, jetzt lächelt der Herr. Du bist schuld, dass er weitergegangen ist. Und jetzt hast du einen Feind mehr. Ach, du bist wirklich unverbesserlich. Was ist das nur für eine Freude daran, alle Leute in die Flucht zu schlagen? Und dann beklagst du dich, dass dich niemand beachtet. Wenn du doch nicht redest, wenn du dich nicht rührst, wenn du doch in keiner Weise die Aufmerksamkeit der Leute auf dich ziehst, bist du denn wirklich bloß mir allein da drinnen die Seele zum Verkrocken bringen? Rede doch, wie willst du denn sonst, dass die Leute dich kennenlernen? Willst du wirklich, dass mich die Leute kennenlernen, wenn ich hierher komme, um damit deine Kleider und Dummheit zur Schau stelle? Aber mir wäre es lieber, wenn du stattdessen einmal die Leute kennenlerntest, wie sie wirklich sind, nicht wie du sie dir vorstellst. Während ich rede und, um niemanden zu kränken, na meinetwegen, Blödheiten von mir gebe, mach du dir doch die Mühe und beobachte, nur nicht so insistent, was um dich herum vorgeht. Und glaube mir, du wirst hier mehr und nutzbringendere Studien betreiben als in deinen vielen Büchern. Hörst du, wie man plaudert, wie man von Hundertsten ins Tausendste kommt, ohne Pedanterei, ohne Intoleranz? Nein, tiefe Ideen sind es nicht und keine Leidenschaft, das ist schon richtig. Aber was für ein lebhafter Geschmack, was für eine angeregte Konversation, welche exquisite Vollendung in Umgangsformen und Sprache. Sieh dir diese jungen Damen an. Das sind Intellektuelle, natürlich. Da gibt es keine Debatte. Aber trotzdem, diese Schultern, diese Brüste. Und dennoch, wie das Ganze ruhig von sich hin blicken, als hätten sie nichts geringsten Verdacht, sie könnten so halbnacht dastehen, wie sie es tun. Und die armen Ehemänner, wer weiß, wie viele diesen Augenblicke denken, käme doch nur wieder die Zeit des Feigenblatts. Denn was die Nachtheit anbelangt, heiliger Gott, nachdem wir ein Vermögen ausgegeben haben, um unsere Frauen zu bekleiden, haben wir sie. Jetzt zeigen sie erst recht die nackte Haut. Los, los, lass den Blick nicht zu tief dringen. Man muss dieses Leben flüchtig genießen, wie eine Illusion, die vorbeifliegt. Wie ein glänzendes Fantasiebild, das sich im Rauch auflöst. Oh, sieh dich doch einmal in diesen Spiegel da. Ja, du bist ja rot im Gesicht wie Klatschmohn. Dieser Duft. Du lässt dich zu sehr verregen, was? Du großer Mann. Schluss, Schluss. Ein bisschen Luft schöpfen am Fenster. Wäre es nicht besser, nach Hause zu gehen? Nein, komm her, komm mir her an Fenster. Hier hat man wenigstens frische Luft. Das ist der Unterschied, was? Wie dunkel es ist und wie düster da alles wirkt. Schau nur diese Lampions dort und diese Bäumchen auf dem Platz. Der schwankende Widerschein des Gaslampen auf dem Pflaster und diese beiden Wagenlaternen, die sich langsam vorwärts bewegen. Was für eine unheimliche Düsterkeit. Hey, aufgepasst, man ruft uns, komm. Die Marquise fragt, ob wir uns langweilen. Aber ich amüsiere mich doch königlich. Aufgepasst, hier, jetzt sind wir unter den Damen. Sie sprechen von dem jungen Herzog von Orléans. Sie sagen, er beginnt den Weg für seine Rückkehr nach Frankreich vorzubereiten, um wieder König zu werden. Er hat eine Reise zum Nordpol gemacht. Sie fragen dich, was du davon hältst. Na, da muss wohl wirklich eine ungeheure Befriedigung sein, wenn man sagen kann, hier bin ich, ich habe den Pol erreicht. Kein Mensch weiß das, aber ich stehe nun mit der Zehenspitze bloß eines Fußes auf nichts Geringerem als dem ein Ende der imaginären Rotationsachse der Erde. Hier ist nichts aufgeschrieben, aber hier zu stehen ist nicht dasselbe wie ein paar Schritte weiter drüben zu stehen. Hier ist der richtige Punkt. Ja, freilich, Eis ist da wie dort, eine Hundekälte und keine Menschenseele ist zu sehen. Aber ich stehe hier erhöht, mehr als jeder König auf seinem Thron. Vielleicht wird der junge Herzog von Orleans, nachdem er einmal den Pol erreicht hat, sich ja damit zufrieden geben, auf Dauer ein bisschen tiefer zu sitzen, nämlich auf dem französischen Thron. Aber haben uns die Zeitungen nicht erzählt, dass er statt dem Pols eine Insel entdeckt hat und sie Terre de France, allein Frankreich genannt hat? Also, das verstehe ich nicht. Terre de France und dann kehrt er zurück. Er hätte sich doch entzweilen. Nein, um einmal einen Anfang zu machen, zum König dieses kleinen Frankreich ausrufen können. Vielleicht war es doch zu kalt. Dafür gibt es einen anderen Kaiser, der kann nicht in seinem Reich bleiben, weil es dort zu heiß ist. Dort, das heißt des Polarmeers, hier die Sanddünen der Wüste. Aber Lebaudy, der hat sich doch wenigstens zum Kaiser ausgerufen. Bravo, siehst du, jetzt hast du die schönen Damen zum Lachen gebracht. Tja, wenn du nur wolltest. Stil, was ist los? Die Leute stehen auf. Wird getanzt? Wenn getanzt wird, gehen wir sofort nach Hause. Hör mal, da lass ich mit mir nicht reden. Gehen wir nach Hause. Es wird ja nicht getanzt, du alter Brummbär. Hörst du nicht? Fräulein B. wird uns etwas vorspielen. Sie lässt sich nur ein wenig bitten. Sie hat eiskalte Hände, die Arme. Sie kann nicht. Sieh nur, sieh. Ein junger Mann macht sich erbötig, sie ihr aufzuwärmen, indem er sie mit aller Kraft schlägt. Um Himmels Willen, das glaubt sie ihm auch noch. Sie versteckt die Hände, zeigt ihre blitzende weiße Zähne. Sie wendet sich. Ach, jetzt ist es soweit. Ihre Freundinnen schleppen sie zum Klavier. Moderne Musik? Gar keine Musik. Bravourstücke der Hände auf den Tasten. Hör zu, dann werden wir klatschen. Sag mal, verblödest du? Halt so durchsichtig, mein Lieber. Du machst mir Angst. Keine Angst, es gibt Schlimmeres als mich. Sieh doch, wie aufmerksam jetzt alle sind, wie ihnen gegeben. Was für ein Schweigen. Aber sieh doch dort, diese zusammengezogenen Augenbrauen, diesen Abgeordneten mit dem runden roten Gesicht wie ein holländischer Käseleib. Ist das Vaterland in Gefahr? Nein, betrachte nur die Schultern und den Nacken der Marquesa. Sie sieht heute Abend wirklich wunderbar aus, wie eine Göttin von Rubens. Aber jetzt sag mir doch einmal im Ernst, unterhält dich das nicht, dieses Schauspiel? Aber sehr, hör mal, halte mir bitte eine Hand vor den Mund. Warum? Was tust du? Halte mir sofort eine Hand vor den Mund. Gehst du? Ich gehe.